Psalm 68. Wenn ihr es noch nicht geschafft habt, euch das Lied mal rauszusuchen, das ich beim letzten Mal erwähnt habe, Psalm 68, Let Our God Arise, dann macht das gerne, auch selbst wenn ihr den Text nicht versteht. Einfach also geile Musik. So, geht's direkt los, weil der Psalm ist lang und ich habe die Ambition, fertig zu werden. Das werden wir finden, werden wir rausfinden. Ein Psalmlied Davids vorzusingen. Das Wort Psalmlied ist tatsächlich wieder der Chormeister. Vorsingen ist natürlich nochmal wichtig, weil, ja, das bleibt besser hängen mit Melodie. Gott, steh auf, so werden deine Feinde zerstreut, die ihn hassen, werden fliehen vor ihm. Also, Gott steht auf. Im Englischen, also deswegen habe ich ja das Lied auch gesagt, ist dann Let God Arise. Das geht tatsächlich auch. Es ist beides möglich vom Hebräischen her. Auf alle Fälle, also und beides hat auf alle Fälle die Botschaft, wenn Gott sich erhebt, dann steht der König auf. Und wenn der König aufsteht von seinem Thron, dann sagt er, ich mache das jetzt alles zu meiner Chefsache. Dann sagt er nicht einfach bloß, ich schicke meinen Boten jetzt dahin, der wird dann irgendwie gucken, wie das wird, sondern wenn der König sagt, ich komme da jetzt hin und kümmere mich drum, dann kommt da etwas ganz anderes dabei heraus. Und deswegen, Gott steht auf, so werden seine Feinde zerstreut. Wer sind die Feinde Gottes? Das sind diejenigen, die ihm entgegenstehen. Und das muss gar nicht unbedingt jemand sein, der ungläubig ist, also jemand, der nicht an Jesus glaubt, sondern das kann sogar ein Christusgläubiger sein, der aber der Sache Gottes entgegensteht, weil er nicht daran glaubt und weil er mitunter sogar noch sagt, nein, das Ganze, es muss ganz anders sein und überhaupt und sowieso. Und die sich dem gegen entgegenstellen, was Gott gesagt hat, oft halt in der Art und Weise, dass sie sagen, wir möchten das gar nicht. Also wir gehen dagegen an und zwar aktiv. Und die ihn hassen, fliehen vor ihm. Hassen in dem Fall tatsächlich auch nochmal, also nicht nur diejenigen, die halt sich vor Gott verbergen und alles Mögliche, die gar nichts mit ihm zu tun haben wollen, sondern auch tatsächlich diejenigen, die sagen, ich will doch eigentlich, ich lebe eigentlich mit Gott. Aber an dem Punkt, da soll er mir nicht reinreden. Selbst wenn es eigentlich was Gutes ist. Und fliehen bedeutet dann eben tatsächlich weg von ihm. So wie am Ende in Offenbarung 21 steht, dass Himmel und Erde fliehen vor Gott und kein Platz mehr für sie gefunden wird. Wie Rauch verweht, so verwehen sie. Wie Wachs schmilzt vor dem Feuer, so kommen die Gottlosen um vor Gott. Also, ne? Zwei Sachen, die übrigens die Imker es doch häufiger haben, ne? Rauch und Wachs. Und ich meine, zu der Zeit gab es nur Bienenwachs und nicht das andere, was wir heute haben mit Paraffin. Also Rauch verweht ganz schnell, ne? Also kann großartig sein. Das kann einem ganz, ganz viel verbergen. Aber es kommt ein Wind und das Ding ist weg. Und es hängt natürlich von der Dicke des Rauches ab, aber Gottes Wind ist auf alle Fälle um einiges stärker. Und Wachs, das zerschmilzt vom Feuer, Wachs kann ja doch eine ziemlich feste Sache sein, ne? Also habt ihr ja auch schon gemerkt, bestimmt mal, so eine Kerze. Und ich habe das einmal in Tübingen gehabt. Ich habe eine Kerze gekauft gehabt und habe sie bei uns auf den Balkon gestellt. Südseite. Schwarze Schiefernplatten, oder also zumindest recht dunkle Schiefernplatten. Und Hochsommer. Naja, also ihr könnt euch wahrscheinlich denken, das Ding sah hinterher nicht mehr aus wie eine Kerze. Und es gab noch einiges vom Boden hochzuholen. Genau, also aber so etwas, das da eigentlich total hart ist, kann plötzlich weg sein. Und eben sich so komplett verlaufen, dass nichts mehr davon da ist. Die Gerechten, also und so kommen die Gottlosen um vor Gott. Also Rauch und Wachs, das eigentlich so mächtig war und fest und alles Mögliche. Das ist auf einmal weg. Also etwas, das richtig bedrohlich war. Im Rauch kann einem ja auch die Luft zum Atmen nehmen. Das muss auf einmal weg. Das, was mir das Leben bedrohen will, das muss weg, wenn Gott sich erhebt. Die Gerechten aber freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von Herzen. Nochmal Werbung. Wenn ihr am Sonntag früh doch lieber Lust habt, nach Mühlacker zu kommen, sonst hört es euch später bei YouTube an. Und diejenigen, die es bei YouTube sowieso anhören, haben es ja sowieso dann vor sich schon. Da kommt das einmal drin vor aus Jesaja 61, Vers 10 mit dem Freuen. Und das Interessante ist, hier ist fröhlich vor Gott sein. Und dann gibt es auch fröhlich in Gott sein. Das ist dann am Sonntag mitunter dran. Fröhlich sein vor Gott. So wie sich die Kinder freuen vor den Eltern, wenn sie halt die Weihnachtsgeschenke auspacken dürfen. Oder andere Sachen, ne? Aber auf alle Fälle freuen vor Gott. Und tatsächlich dann auch alles, ne, was im Tempel stattgefunden hat, der Lobpreis, das Tanzen tatsächlich, was dann für manche traditionellere Christen dann eher wieder nicht so ganz dran ist, das ist dann zu pfingstlerisch. Klammer auf, wenn es im Gottesdienst einfach nicht so viel Platz hat, dann macht man es halt auch nicht. Aber zu Hause gerne dann, ne? Freuen und fröhlich sein vor Gott. Das sind unterschiedliche Worte und auch das nächste, sie freuen sich von Herzen, ist nochmal ein anderes Wort. Und ich habe keine Lust auf die Tiefenbohrung gehabt, denn ich könnte über diesen einen Vers und die drei Worte so viel sagen, dass wir mit dem Psalm nicht fertig würden. Vielleicht mache ich das nochmal. Bin ich einfach zu selten dran mit Predigen, dann könnte ich das auch machen. So, Vers 5. Singet Gott, Lob singet seinem Namen, macht Bahn dem, der durch die Wüste einherfährt. Er heißt Herr, freut euch vor ihm. Also, freut euch vor ihm, noch einmal das. Das ist dann übrigens auch wie David ja vor der Bundeslade getanzt hat. Wie auch ganz oft das so war, wenn ein König eingezogen ist, hat er ja Tänzer vor sich gehabt. Vor dem Heer freuen, um dann zu zeigen, er kommt jetzt hinein. Singet Gott, Lob singet seinem Namen. Also, Gott wird hier erstmal nur gesagt, ne? Gott ist ja gewissermaßen der Titel. Der Mächtige. Also El heißt tatsächlich einfach bloß der Starke oder der Mächtige. Und Eloah ist eine Langform, davon kommt dann das hebräische Elohim, das Wort kennt ihr wahrscheinlich schon eher. Das ist dann das, was am Ende noch dabei mit rauskommt. Also der Starke, Lob singet dem Starken, dem Mächtigen. Und Engel können dann übrigens auch El sein, weil sie auch stark und mächtig sind. Sogar Menschen können El sein. Aber hier eben singt Gott, welchem Gott? So singt seinem Namen. Es gibt nämlich diesen einen nur, der diesen besonderen Namen hat. Den Namen, den er, also habe ich lange nicht richtig verstanden. Abraham, Isaak und Jakob haben den Namen schon gekannt. Warum? Weil man ja schon, also weil das ist denen ja irgendwie überliefert worden, man hat den Namen des Herrn angerufen. Und Gott sagt dann aber zu Mose, ich habe mich dir erst offenbart mit dem Namen und zwar auf die Art und Weise, dass das wirklich Rettung bedeutet. Also Abraham hatte ja noch, also bei Abraham war es dann El Elyon zum Beispiel oder El Shaddai. Isaak hatte den Schrecken Abrahams oder den Schrecken Isaaks. Bei Jakob weiß ich gerade gar nicht genau, ob da was Besonderes da war. El Bet-El auf alle Fälle, also der Gott von Bethel, der Gott von Gotthausen. Aber der Name Herr, also Jahwe, das kommt ja gleich auch noch, den hat Gott erst Mose so offenbart, dass Mose dadurch erfahren konnte, in diesem Namen sind wir gerettet. Und ich habe letzte Woche eine ganz geniale Bibelarbeit gehört dazu. In diesem Namen steckt alles schon drin. Also der erste und der letzte. Und wir sehen gerne das erste und das letzte, aber nicht das und. Alles dazwischen. Wenn Jesus sagt zu Martha, dein Bruder wird auferstehen, und sie sagt noch so in dieser gut theologisch richtigen Weise, ich weiß, am Ende der Zeit wird er auferstehen, am jüngsten Tag und zur Zeit der Auferstehung, und Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung. Da, wo Jesus ist, da kann das Tote zum Leben erwecken. Da, wo wir Jesus wirklich hineinlassen, da, wo wir uns auch auf seinen Namen berufen. Eben dieser Name, auf den sich jeder berufen kann und ihm geholfen wird. Machet Bahn dem, der durch die Wüste einherfährt. Das Wort Wüste ist übrigens nicht einfach irgendeine Wüste, das ist die Arawa. Das ist, wenn ihr euch die Israel-Karte anguckt, tatsächlich heute noch relativ genau gleich dort, einmal vom Toten Meer runter zum Golf von Akaba. Da, wo ich ja mittlerweile vermute, dass die Israeliten durchgezogen sind. Ja, noch andere Sachen dazu. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine aber auch, es ist nördlich vom Toten Meer, dass das auch Arawa genannt wird. Da habe ich zumindest mal was gehört dazu, konnte das aber jetzt nicht mehr ganz verifizieren. Auf alle Fälle, Gott kommt da durch. Und dann ist es egal, ob er von dort unten kommt oder ob er auch da oben über den Jordan kommt. Er kommt hinein in das Land, hinein in das Land Israel. Also durch die Grenzregion kommt er hindurch, durch das, was eigentlich irgendwie doch noch recht tödlich aussieht oder auch ist. Da kommt Gott. Und dann eben, er heißt Herr, wahrscheinlich Jahwe. der Name, auf den wir uns berufen dürfen. Und auch wenn wir ja heute nicht mehr wissen, wie der Name ausgesprochen wurde, weil wir es nur vermuten können, wir haben den Namen Jesus. Und selbst da ist das Schöne, also Jesus ist ja eigentlich die griechische Aussprache. Selbst das gilt. Es ist völlig wurscht, wie wir den Namen aussprechen, ne? Also im Englischen dann Jesus, im Französischen Jesus, im Russischen Isus. Immer ist es derselbe Name, der, auf den wir uns berufen können. Freut euch vor ihm. Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen. Er ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott der Einsamen, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohl gehe. Aber die Abtrünnigen lässt er bleiben im dürren Lande. Dürre Land, das ist dann wieder auch noch so etwas Geografisches. Also auf Hebräisch Zichia, das habe ich jetzt aber nicht mehr rausgefunden, wo genau das ist. Auf alle Fälle aber, er lässt die dort wohnen. Aber die anderen, die Waisen, sind diejenigen, die keinen Vater haben, der sich um sie kümmern kann. Die Witwen, das sind diejenigen, die keinen richtigen Fürsprecher mehr haben, weil, also, ne, damals waren die Frauen komplett abhängig vom Vater oder vom Mann. Ist heute anders, aber macht euch das bitte bewusst für die biblische Sprache, weil wir eben nicht mehr Witwen und Waisen sind, dadurch, dass wir zu Jesus gehören. Wir sind jetzt adoptiert als Söhne Gottes. Wir sind jetzt verheiratet, auch wenn die Hochzeit eigentlich noch kommt. Es ist so, es geht beides. Also verheiratet und oder verlobt mit Jesus Christus. Und dann eben auch der die Einsamen nach Hause bringt. Wir sind nicht mehr einsam. Wir sind jetzt in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und Gefangene sind wir auch nicht mehr. Da verweise ich euch auf meine allererste Predigt dieses Jahr, in Mühlacker auch, war auch Jesaja 61. Wir sind die Gefangenen und wir sind herausgeführt, dass es ihnen wohlgehe. Und dann die Abtrünnigen, das sind diejenigen, die mal dazu gehört haben und die bleiben draußen. Gott, als du vor deinem Volk herzogst, als du einherzogst in der Wüste, Selah. Das ist ganz interessant, da kommt jetzt das Selah. Weil man jetzt genau an diesem Punkt darüber nachdenken soll, worum geht es da eigentlich? Das ist die Geschichte, als Israel ausgezogen ist aus Ägypten und dann haben sie ganz viele verschiedene Wegstationen gehabt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das bei meinem Durchmarsch durch das zweite Buch Mose mit uns gemacht habe. Was ich aber sagen kann, ist, ihr könnt euch das trotzdem woanders noch raussuchen. Die Ortsnamen, die haben besondere Bedeutung. Wie Gott sein Volk geführt hat. Also ein Ort heißt Etam und Etam heißt mit ihnen. Warum? Weil Gott mit uns ist. Das ist zwar ein anderes Wort als im, wie bei Immanuel, aber es ist trotzdem genau dasselbe. Also. Und eben, als du vor deinem Volk herzogst, mit der Wolkensäule, mit der Feuersäule, als sie aus Ägypten rausgekommen sind und sie dann halt weitergezogen sind, als du einher gingst in der Wüste. Und das Einher, das kann man dann tatsächlich jetzt auch schon damit hineinnehmen, dass die Israeliten die Wolke auch über sich hatten. Also das haben wir zum Beispiel aus Psalm 105. Das dauert noch ein paar Wochen, bis wir dort sind. Aber das ist das auf alle Fälle. Also nochmal daran zurückerinnern, die Anfangszeit für Israel, als sie mit Gott unterwegs waren, dafür soll das Selah sein und dafür dürft ihr dann halt zu Hause, wenn ihr es nochmal nachhört, gerne die Pause machen. Vers 9, da bebte die Erde und die Himmel troffen vor Gott am Sinai, vor Gott, dem Gott Israels. Was ist passiert? Gott hat gesprochen und ein Erdbeben ist dann gekommen. Gott spricht so laut, dass die Erde bebt. Und die Himmel troffen vor Gott. Was genau das heißen soll, das ist eine gute Frage. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, der Berg brannte. Und Gottes verzehrendes Feuer. So, der Sinai, der Berg, auf dem Israel, an dem Israel ja 2 Jahre gewohnt hat, wo sie die Tora bekommen haben, alles Mögliche dazu. Vor Gott, dem Gott Israels. Das ist auch nochmal ganz schön. Es ist der Gott Israels. Der Gott des Volkes und auch der Gott des Stammvaters, der halt nicht mehr Jakob ist, sondern jetzt Israel. Beherrscht von Gott. Gottes Streiter. Oder auch Gott streitet für uns. Vers 10. Du gabst Gott einen gnädigen Regen und dein Erbe, das dürre war, erquicktest du, dass deine Herde darin wohnen konnte. Gott, du labst die Elenden in deiner Güte. Gott gibt gnädigen Regen. Brauchen wir jetzt gerade auch hier in der Gegend, ne? Merkt ihr ja, wie schön warm das ist. Und in Maulbronn zieht der Regen ja doch wieder vorbei, ne? Ich glaube, am Sonntag sollten wir Regen haben und dann war es doch keiner. Und in der Nacht gab es ein bisschen, genau. Aber auf alle Fälle gnädiger Regen. Regen, der endlich abkühlt, der das Land auch tränkt. Und das Schöne ist ja bei dem Regen, der in Israel kommt, der tränkt das ja richtig, das Land. Das ist nicht so ein feuchtes Besprühen, sondern der geht bis in die Tiefe. Und dann eben, dass deine Herde darin wohnen konnte. Wer ist die Herde? Das gleiche wie das Erbe im Vers davor. Israel. Israel selber ist das Erbe. Israel selber ist die Herde. Und die Elenden, das sind die ohne Land. Die haben Gottes Güte, Chesed, bekommen. Und zwar, du labst sie. Das ist dieses schöne alte Wort. Ne? Aber kennt ihr ja, also sich laben an etwas bedeutet sich einfach verwöhnen lassen davon. Das Genießen, und zwar so richtig genießen. Gottes Güte genießen. Und zwar diejenigen, die eigentlich nichts hatten, die dürfen es genießen. Halleluja. Der Herr gibt ein Wort. Der Freudenbotinnen ist eine große Schar. Und hier gibt es extra die Anmerkung, der Herr gibt das Wort mit großen Scharen Evangelisten. Das ist die Luther-Übersetzung, also die alte Luther-Übersetzung. King James hat, the Lord gave the word, great was the company of the preachers. Zitiere ich übrigens deswegen jetzt auch, weil das ein Zitat ist aus dem Messias. The Lord gave the word. Genau. Gott hat sein Wort gegeben und wer verteilt das weiter? Die Freudenbotinnen ist tatsächlich eine gute wörtliche Übersetzung. Kann auch die Freudenbotschaften bedeuten. Auf alle Fälle, dieses Wort ist das hebräische Wort, heißt tatsächlich auch wirklich Freudenbotschaft. Die Botschaft, die den Leuten Freude macht. Und zwar, weil Gott sein Wort gegeben hat. Welches Wort? Ultimativ sein Wort Jesus. Der Herr rettet. Der Herr heilt, der Herr macht heil. Gott gibt sein Wort. Die Könige der Heerscharen fliehen. Und das sind jetzt nicht die himmlischen Heerscharen. Sie fliehen und Frauen teilen ihre Beute aus. Also Könige, eben die starken Männer, die Israel ans Leder wollen. Und die müssen fliehen und abhauen vor Gott. Und die Frauen teilen die Beute aus. Deswegen passt es eigentlich auch nochmal ganz gut mit den Freudenbotinnen. Aber auf alle Fälle, die Frauen, die halt eigentlich eher die Schwachen sind, die dürfen die Beute austeilen. Also Gott gibt sogar denjenigen, die eigentlich gar nicht mitkämpfen können, die Beute, dass sie sie austeilen dürfen. Also Beute austeilen ist nämlich eine große Ehre gewesen. Das ist das gewesen, dass man gesagt hat, wir haben den Sieg davongetragen und wir haben den Feind geplündert und dürfen das jetzt austeilen. Und das dürfen die Frauen dann auch machen. Was sollen sie in diesem Fall sogar? Wenn ihr zu Felde liegt, glänzt es wie Flügel der Tauben, wie Silber auf dem und Gold schimmern. Zu Felde liegen bedeutet tatsächlich, ihr könnt euch auf dem Feld hinlegen und genießen. Und es glänzt die Flügel der Tauben wie Silber und Gold schimmern, also tatsächlich durch die viele Beute kann das alles wunderbar werden. Als der Allmächtige dort König zerstreute, damals fiel der Berg aus dem Zalmon. Ein Gottesberg ist Baschans Gebirge, ein Gebirge reich an Gipfeln ist Baschans Gebirge. Was seht ihr? Scheel, ihr Berge, ihr Gipfel, auf den Berg, wo es Gott gefällt zu wohnen. Ja, dort wird der Herr immer da wohnen. Schnee fällt oben im Norden, das ist doch der Hermon, den kennt ihr ja vielleicht noch von biblischen Karten. Und es ist schon interessant, hier wird also wird Baschan, also dort, wo eigentlich mal früher ein Heidenkönig gewohnt hat, darauf bezieht sich nämlich übrigens auch, also Og von Baschan und, jetzt habe ich den anderen Namen vergessen, ich gucke ihn ganz schnell nach, weil es mich doch auch einmal interessiert. Vierter Mose ist das nämlich. Und zwar ist es. Na? Sihon, die haben dort gewohnt und das ist dann das Land, das dann halt die 2,5 Stämme später bekommen haben. Und das hat Gott gewissermaßen auch zu seinem Berg gemacht oder Gebirge, beides geht damit. Da liegt der Schnee, also Schnee etwas, das man in Israel sonst gar nicht hat, aber da oben liegt Schnee. Und deswegen ist dann auch, also dass die Berge plötzlich so schief gucken und dass Gott sagt, ja, aber das ist jetzt meins. Das, was früher den heidnischen Königen gehört hat. Gottes Wagen sind 4000 mal 1000. Der Herr zieht ein ins Heiligtum vom Sinai her. Kann sich auf mehrere Dinge beziehen. Entweder hat David zurückgeblickt auf die Wüste, als Gott eingezogen ist in 2. Mose 40. Ist er ja eingezogen in das Heiligtum. Oder er schaut prophetisch auf das, was zu Salomos Zeiten passiert ist. Oder er schaut sogar noch weiter hinaus. Es gibt nämlich noch drei Tempel, die in der Bibel erwähnt werden. Das eine ist Jesus selber, in den ja Gott eingezogen ist. Durch den Heiligen Geist. Dann die Gemeinde zu Pfingsten, dass Gott ja jetzt in uns wohnt als seinen Tempel und die Gemeinde ist ja dreiteilig. Der einzelne Christ, 1. Korinther 6, die Gemeinde vor Ort, 1. Korinther 3 und die Gemeinde durch Raum und Zeit, Epheser 2, nicht 2. Epheser, das gibt's nicht. Auch wenn eine Bekannte das mal aus Spaß gesagt hat, die schreibt den. Und dann der dritte Punkt ist dann Hesekiel, jetzt bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Am Ende 43 müsste es sein, dass Gott wieder einzieht in den neuen Tempel, der in Jerusalem steht. Jetzt heißt es weiter, du bist aufgefahren zur Höhe und führtest Gefangene gefangen. Du hast Gaben empfangen unter den Menschen, auch die Abtrünnigen müssen sich Gott vor dir bücken. Also Gott fährt auf, das ist auch nochmal, Gott steht auf, in die gleiche, gehört zur gleichen Sache dazu, dass Gott sagt, ich gucke mir das Ganze von oben an, ich habe die bessere Perspektive und am Ende kann ich auch sagen, dass es alles gut wird. Und dann werden Gefangene gefangen geführt. Also, dass Gott die Leute, die sich was zu Schulden haben kommen lassen, tatsächlich auch gefangen abführt. So wie Jesus in Kolosser 2, wie es da beschrieben wird, den Teufel und seinem Handlanger als in einem Triumph vor sich herführt. In einem Triumph, weil er gewonnen hat. Und der Triumph war übrigens, dass man die Leute alle ihrer Macht entkleidet hat, also komplett nackt, völlig entblößt. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Den Vers kennt ihr bestimmt, der ist ja auch fett gedruckt bei Luther. Gott soll täglich gelobt werden. Und dann kommt das Gemeine, Gott legt uns eine Last auf. Oh, das mögen manche nicht. Und das ist ganz gleich, in welchem Metier man unterwegs ist. Weil Gott kann doch keine Lasten auflegen. Gott ist doch der gute Gott und alles Mögliche. Ja, und das Problem ist sogar, selbst wenn er es nicht selber tut, aber es seine Boten tun, und selbst der Teufel ist Gottes Bote in gewisser Weise, weil er halt auch noch immer ein gefallener Engel ist. Und es nur das tun darf, was Gott ihm erlaubt, beziehungsweise Gott hat bei manchen Dingen auch gesagt, das dürfen die Menschen dann dem Teufel erlauben, dadurch, dass sie die Tür offen lassen. Die Last wird aufgelegt, aber Gott hilft. Und das Schöne ist beim Helfen, helfen bedeutet nicht einfach bloß dadurch helfen. Helfen bedeutet wieder daraus helfen. Und darum soll Gott täglich gelobt werden. Täglich wieder dafür, dass er mich rausgeholt hat und auch weiter rausholen will, aus alledem, wo ich mich selber hineingebracht habe. Wir haben einen Gott, der da hilft. Und den Herrn, der vom Tode errettet. Also nochmal, die Hilfe Gottes, die überall drin steckt. Beides Male übrigens wirklich Jesus drin. Und den Herrn, der vom Tode errettet. Also vom Tode bedeutet eben zum einen ganz knapp vor dem Tod raus, oder tatsächlich wie bei Lazarus oder dem Jüngling Zunein oder der Tochter des Jairus. Oder Jesus selber hat es ja auch an sich erfahren. Gott rettet, Gott holt da raus. Aus dem Tode, vor dem Tode und aus dem Tode raus. Ja, Gott wird den Kopf seiner Feinde zerschmettern, den Schädel der Gottlosen, die da fortfahren in ihrer Sünde. Der Herr hat gesagt, aus Baschan will ich sie wiederholen, aus der Tiefe des Meeres will ich sie holen, dass du deinen Fuß im Blute der Feinde badest und deine Hunde es lecken. Können wir die Verse überspringen? Nein, können wir nicht. Gott zerschmettert seine Feinde. Und das ist jetzt wirklich hier etwas, was viele Könige im Orient gemacht haben. Die haben ihre Feinde vor sich zerschmettert und sind durch das Blut gelatscht, um zu zeigen, euer Blut ist gerade mal wert, dass ich meine Füße da durchlaufen lasse. Und das sagt Gott auch über meine Feinde, also nicht über die Menschen. Also, zwei Kategorien. Er sagt es nicht zuerst über die Menschen, weil er jeden Menschen ja so sehr liebt, dass er für ihn gestorben ist, für jeden Einzelnen. Aber es geht um die Macht dahinter. Und wenn sich ein Mensch so eins macht mit der Macht, die dahinter steht, also mit den dämonischen Mächten, dann muss am Ende auch sein Blut fließen, wenn er nicht vorher Buße tut und sagt, ich sage mich los von diesen Mächten. Dann muss Gott tatsächlich auch sagen, okay, ich werde auch hier bei dir den Kopf zerschmettern, wie auch immer das dann bei dir aussieht. Der Kopf ist ja auch das, was führt und was leitet und so weiter. Also den Kopf der Feinde zerschmettern, die Schädel der Gottlosen, die da fortfahren in ihrer Sünde. Also diejenigen, die nicht Buße tun, diejenigen, die sagen, ich bleibe dabei, ich bleibe auf des Teufels Seite und ich gehe nicht wieder, ich gehe nicht zurück auf Gottes Seite. Oder gar nicht mal überhaupt dorthin. Und vor allem dann eben, dass du deinen Fuß im Blut deiner Feinde badest. Also wirklich, das Blut steht nicht einfach, ist einfach nicht nur so, dass man da leicht drüber geht, sondern dass der Fuß. Entschuldigung für das Bild, aber ich gehe da jetzt noch ein bisschen drauf ein. Also, es wird noch drastischer in Sacharja, wo Jesus dann von Bozra herkommt. Also, das ist Edom und hat sogar seine Klamotten im Blut gebadet. Da steht es noch tiefer. Aber der Fuß wird drin gebadet, also zum einen Fußbad, ne, also schön kühlend, erholend in diesen Tagen. Aber dass er eben sagt, das Blut der Feinde steht so hoch, dass ich sogar nicht einfach bloß drüber laufe, sondern dass ich durchlaufe. Ganz viele Feinde waren da, also ne, die Feinde, die wir am Anfang vom Psalm hatten. So viele Feinde und doch haben sie keine Chance vor dem Gott Israels. Sie haben keine Chance vor dem Gott, der sich zu seinem Volk stellt, der sich zu seinen Heiligen stellt, der sich zu denen stellt, die zu Jesus Christus gehören. Wenn ich mir das bewusst mache, was Gott dann ja auch getan hat, also eben mit dem in der Wüste. Übrigens, ich habe das jetzt bei Vers 9 noch, Vers 8 noch gar nicht erwähnt, mit dem Vorherziehen. Das ist ja dann bis zum Schilfmeer gewesen, wo Israel dann plötzlich zwischen Meer und Gebirge eingesperrt war und der Pharao den einzigen Zugang versperren konnte mit seinen Heerscharen. Und Gott hat sie trotzdem alle platt gemacht. In dem Fall tatsächlich nicht die Schädel zerschmettert, sondern ersoffen. Klammer auf, Bild für die Taufe, Klammer zu. Sondern dass Gott dann eben auch gesagt, also er war, dass Gott eben gesagt hat, ich kümmere mich drum, ich kümmere mich um eure Feinde, den Pharao und auch die Feinde im Land, diejenigen, die euch heute eure Ernte rauben wollen und die nicht Buße tun und sich nicht entfernen von dem, was Gott eigentlich dahingestellt hat, die müssen bezahlen. Mitunter sogar mit dem Leben. Gnade Gott diesen Leuten, dass sie sich vorher bekehren. Damit sie wirklich bemerken, dass es gut wird. Damit sie wirklich bemerken, dass Gott es gut mit ihnen meint. Und wenn nicht, dann tatsächlich das und das am Ende, dass da und deine Hunde, also Gottes Hunde gewissermaßen, das Blut lecken. Wie bei Ahab. Die unreinen Tiere lecken das Blut auf, als wäre es Wasser. Und sagen, das kriegen wir hin, das nehmen wir gerne. So, Vers 25. Man sieht, Gott, wie du einherziehst, wie du, mein Gott und König, einherziehst im Heiligtum. Wie kann man das sehen zu Davids Zeiten? Das Heiligtum ist ja die Stiftshütte. Wie konnte man das denn sehen zu Salomos und dann später Zeiten im Tempel? Gute Frage. Die Herrlichkeit Gottes ist eingezogen. Wir verbinden das ja gern mit der Wolke. Was man aber tatsächlich auch noch mit der Herrlichkeit in Verbindung bringt, im Alten Testament gerade, sind Reichtümer. Dass Gott seine Reichtümer hineinbringt, also dass man halt an den Teppichen allein schon sieht. Ne, die Teppiche sind ja aus diesen vier Farben genäht, die alle für Jesus sprechen, die auch Bilder sind für die vier Evangelien. All das steckt da mit drin. Und auch das Gold und was sonst noch alles mit dabei ist. All das zieht gewissermaßen auch umher. Die Gegenstände im Tempel. Jeder Einzelne ist ein Bild für Jesus, wie er dahin herumzieht. Und dann eben tatsächlich, wie man das plötzlich auf einmal für knapp 33 Jahre sehen konnte, dass Gott selber im Heiligtum einhergezogen ist. Dass Gott als Mensch im Tempel herumgelaufen ist. Man sieht, wie du einherziehst, wie du, mein Gott und König, einherziehst im Heiligtum. Und dann, ganz besonders ist Jesus ja zweimal einhergezogen, am Anfang des Johannesevangeliums haben wir das und am Ende der anderen drei Evangelien mit der Tempelreinigung. Das hat man ganz deutlich gesehen, wie Jesus sich da benommen hat. Die Sänger gehen voran, am Ende die Spielleute, in der Mitte die Jungfrauen, die da Pauken schlagen. Also das haben wir natürlich jetzt nicht so ganz bei Jesus gehabt, aber man hat es trotzdem gesehen. Und da gehört jetzt auch noch etwas hinein, was ganz schön ist beim Psalm 22, Vers 4 oder 5, je nachdem, welche Verszählung ihr habt, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Oder, also Thronen, Wohnen. Über muss es gar nicht unbedingt nur bedeuten, es kann auch im Lobgesang sein. Also Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes und zieht damit rum. Also da, wo ich Gott lobe, da ich ja auch Heiligtum bin, zieht Gott in mir einher. Und das Schöne ist, das wisst ihr ja vielleicht noch, das hatten wir bei Hiob, als Elihu davon redet, wie das Gewitter aufzieht und dass Gott damit kommt. Das eine wäre tatsächlich, dass Elihu das gesehen hat, wie dieses Gewitter aufgezogen ist und Gott dann gesagt hat, gut, jetzt zeige ich mich auch da drin. Und das andere ist aber auch, dass Gott so auftritt, wie wir von ihm reden. Warum? Weil ich ja nur die Menschen dann zu Jesus bringen kann, wenn ich ihnen auch von Jesus als dem Retter erzähle. Retter tatsächlich eben nochmal aus allen möglichen Sachen. Also ist nicht nur in Anführungszeichen aus den Sünden, damit ich nicht auf ewig verloren bin. Jesus ist da, zieht einher, und zwar so, wie ich von ihm erzähle, als wer er ist. Wie ich mir und auch anderen von Jesus erzähle, so kommt er bei mir an. Und zwar dann noch einmal mit dem, was ich vorhin schon hatte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin. Und vor allem eben auch das Und mittendrin. Und das war so schön, das ist eine englische Bibelarbeit gewesen. Da hat er dann plötzlich kapiert, der Mensch da, dass Gott ihm gesagt hat, what's inside me can always be. Habe ich mir deswegen merken können, weil das sich gereimt hat. Also, was drin in mir ist, das kann immer sein. Und darauf habe ich als Sohn Gottes, als Braut Christi, immer Zugriff. Ich habe immer Zugriff darauf, dass er mein Heiland ist. Ich habe immer Zugriff darauf, dass er Weg, Wahrheit und Leben ist. Ich habe immer Zugriff darauf, dass er die Auferstehung ist. Muss es bloß im Glauben ergreifen und mich darauf berufen und dranbleiben und alles Mögliche. Und dann merke ich das eben, die Sänger gehen voran, am Ende die Spielleute, in der Mitte die Jungfrauen, die da Pauken schlagen. Lobt Gott in den Versammlungen den Herrn, die ihr von Israel herstammt. In den Versammlungen. Und eine Versammlung, das ist so ein Bibelabend, eine Versammlung ist es ein Gottesdienst, eine Versammlung ist ein Hauskreis, eine Versammlung ist tatsächlich auch eine Familienandacht. Eine Versammlung ist auch ganz spontan, wenn jemand zu Besuch kommt und sagt, kommt, wir zwei singen jetzt. Das ist eine Versammlung. Lobt Gott in den Versammlungen. Loben, noch einmal, loben ist Gott für das Loben, was er ist. Und danken ist Gott zu danken für das, was er tut. Also ich lobe Gott dafür, dass er mein Heiler ist. Ich danke Gott dafür, dass er mich heilt. Und weil das eben so ineinander übergeht, passt das trotzdem ganz gut. Weil Gott ja nur tut, was er ist und ist, was er tut. Benjamin, der Jüngste, geht ihnen voran. Die Fürsten Judas mit ihren Scharen, die Fürsten Sebulons, die Fürsten Naphtalis. Hier werden jetzt extra vier Stämme erwähnt. Benjamin, der Jüngste, geht voran. Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich auch noch einmal, weil Gott schon da zeigen will, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Aber das Interessante ist eben, Benjamin und Juda, das sind die beiden Stämme, die später das Südreich gebildet haben. Und Sebulon und Naphtali sind ganz zentrale Stämme im Nordreich. Die haben gar nicht so viel mit den ganzen anderen zu tun gehabt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob irgendein König aus denen gekommen ist, aber Jesaja 9. Moment, zu weit geblättert. Meine Bibel ist schon gewohnt, dass sie sich ein bisschen weiter hinten aufschlägt in Jesaja. Nicht Jesaja 9, Jesaja 8, aber ich bin gleich da. Ach, vielleicht. So. Moment. Da. Nämlich 8,23. Aber wenn mitunter habt ihr tatsächlich auch eine andere Bibelverstellung, dann ist es Kapitel 9. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht, das Land Sebulon und das Land Naphtali. So wird er hernach zu Ehren bringen, den Weg am Meer Das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Meer ist in diesem Fall das Galiläische Meer, so wie das Schwäbische Meer in der Lokalpatriotismus. Und dann heißt es in Kapitel 9, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finstern Lande scheint es hell. Hey, das passt. Morgen ist Johannistag. Morgen haben wir noch ein halbes Jahr bis Weihnachten. Und jetzt haben wir hier Weihnachtsbotschaft. Super, wie Gott sowas manchmal regelt. Ich lese die anderen Verse einfach vor, weil sie so schön sind. Du wächst lauten Jubel und machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Klammer auf, Beute austeilen hatten wir vorhin. Klammer zu. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midian. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Das sind jetzt die feinen Dinge. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, das er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Also, Sebulon und Naphtali haben einen ganz besonderen Fleck. Es gibt nämlich ganz besondere Städte, die in diesen Ort, in diesen Gegenden liegen, nämlich Nazareth, Kapernaum. Also Nazareth liegt relativ am östlichen Rand. Kapernaum, Bethsaida, Magdala, alle möglichen Gegenden, Chorazin auch, alle möglichen Städte, in denen Jesus gelebt hat, in denen er gewirkt hat. Und das wird ja übrigens dann auch nochmal in Matthäus 8 aufgenommen. Die große Ehre dabei. Und jetzt ist auch noch schön mit den Stämmen, also Benjamin, Sohn des Glückes oder Sohn der rechten Hand. Juda, Lobpreis. Also, dass man weiß, der Sohn des Glückes, Jesus selber übrigens auch, ne, geht einher mit Juda, mit Lobpreis. Und dann kommt Sebulon. Das heißt so viel wie erhaben. Und Naphtali heißt mein Kampf. Bitte nicht verwechseln mit dem Buch eines Österreichers. Aber eben auch Sebulon hat sich Jesus als der Erhabene erwiesen. Der erhaben ist über alle Krankheiten, erhaben über alle Dämonen. Deswegen ja auch sein Name jetzt erhaben ist über allen Namen. Philipper 2 hatten wir beim letzten Mal. Und Naphtali, mein Kampf, weil Jesus dort gerade ganz besonders gekämpft hat, hat er im Galiläa der Heiden gekämpft. Also dort war so viel heidnischer Einfluss unterm Volk Gottes, dass halt auch so viel Dämonisches drin war. Und bitte denkt nicht, dass wir davor verschont wären, auch wenn wir hier im Bibelgürtel des Deutschen, ne, also wenn wir im Piet Kong leben, wie es manche von den Liberaleren sagen, ist bei uns auch genauso viel drin und vor allem auch in der Welt um uns herum. Ganz viel Dämonisches, aber Jesu Kampf geht wieder mit dran. Und dann ist eben hier Gottes Kampf, ist das der Sohn des Glücks, des guten Schicksals, Juda, Lobpreis, Sebulon, der Erhabene, Jesus zeigt sich als der Erhabene und die Fürsten Naphtalis, des Kampfes. Weil Jesus dort so viel gekämpft hat und das Reich des Teufels zurückgedrängt hat, dass dort schon beschlossen wurde, den machen wir einen Kopf kürzer, beziehungsweise den hängen wir ans Kreuz. Vers 29. Entbiete Gott deine Macht, die Macht Gott, die du an uns bewiesen hast, von deinem Tempel her, um Jerusalems Willen. Um Jerusalems Willen werden dir Könige Geschenke bringen. Also, Macht entbieten bedeutet auch Macht zu zeigen. Und zwar, dass Gott diese Macht zeigen soll und austeilen soll, die er uns bewiesen hat. Und zwar wo? Von deinem Tempel her. Eben mit all den Geschichten, die wir gerade oh, ich komme gleich wieder drauf. Erster Könige, zweiter Könige und auch erster, zweiter Chronik haben, aber auch die Bücher davor, wo Gott vom Tempel her geredet hat und vom Tempel aus geholfen hat. Auch gerade mit dem Gebet, das Salomo gesprochen hat, wo es immer wieder, wer sich zum Tempel richtet, was für uns dann als Christen heute ist, im Namen Jesu beten. Und das ist eben dann auch die Hilfe vom Tempel her. Jesus ist unser Tempel und auch die Gemeinde ist der Tempel. Von wo aus wir dann die Hilfe haben. Dass Gott uns von Jesus aus die Macht erweist. Dass er uns vom Leib Christi, der Gemeinde aus, die Macht erweist. Da, wo wir als Gemeinde das Potenzial nutzen, Verweis auf meine Pfingstpredigt von diesem Jahr. Die Gemeinde Jesu hat Potenzial. Nutzen wir es? Fragezeichen, Ausrufezeichen, je nachdem. Um Jerusalems willen werden dir Könige Geschenke bringen. Was heißt das? Jerusalem als Bild auch für die Gemeinde, als Bild auch für jeden einzelnen Christen, als die Jerusalem, die Stadt, die Gott erwählt hat, dass er dort wohnt, dass dort sein Name wohnt. Die Stadt, die auch, wenn man jetzt halt sich von David aus die Zukunft anblickt, die so oft zerstört wurde und doch Gott sie wieder aufgebaut hat. Also das werden wir in Psalm 72 haben. Das dauert jetzt mindestens 2 Wochen, bis wir da sind. Also mindestens 3, meine ich. Auf alle Fälle Geschenke bringen, weil Gott Jerusalem aufgebaut hat. Und da, wo wir dann aufgebaut sind, wieder, da dürft ihr euch sehr gerne alles zu Nehemia nochmal durchgeben. Das waren zwar ein halbes Jahr an Bibelabenden, aber es lohnt sich. Arbeitet es nochmal durch. Denn da, wo Gott uns wieder aufgebaut hat, wie die Mauern Jerusalems, und wo die Tore dann stehen und alles Mögliche, und dann, wo es auch drinnen ordentlich geklärt ist mit allem, da werden dann die Könige Geschenke bringen. Weil sie sehen, in dir ist etwas, was wir nicht haben. Und wir wollen das haben und wir erweisen dir die Ehre. Geschenke hat nur derjenige gebracht, der sich untergeordnet hat. Bedrohe das Tier im Schilf, die Rotte der Mächtigen, die Gebieter der Völker. Tritt nieder, die das Silber lieb haben. Zerstreue die Völker, die gerne Krieg führen. Also, bedrohe das Tier im Schilf. Wer ist das? Sehr wahrscheinlich die Schlange, die sich halt im Schilf versteckt. Die Rosse der Mächtigen, also das sind dann halt, also das ist ein Parallelismus, der halt jetzt das nochmal beschreibt. Was ist das Tier im Schilf? Die Schlange. Die Rosse der Mächtigen sind diejenigen, die sich halt mächtig auflehnen wollen gegen Gott und damit halt mit der Schlange einhergehen, mit dem Teufel. Die Gebieter der Völker sind sie deswegen auch. Also die Völker, die Heidenvölker. Die Völker drumherum. Tritt nieder, die das Silber lieb haben. Lieb haben bedeutet tatsächlich lieber als Gott haben. Die lieber Geld wollen, den Mammon, als Gott. Zerstreue die Völker, die gerne Krieg führen. Krieg wird ja gerne deswegen geführt, weil man etwas haben will. Und ich weiß jetzt nicht, an welche Kriege ihr gerade denkt. Ihr dürft auch gerne an alle möglichen Kriege denken. Und jetzt hört bitte wieder auf damit, weil ihr sofort in die Politik hineinrutscht. Das Einzige ist, diejenigen, die gerne Krieg führen, die werden zerstreut. Darf man gerne bitten. Und jetzt da dürft ihr aber dann Gott das überlassen, dass ihr sagt, wer ist derjenige, der das gerne macht? Weil es auch Kriege gibt, die widerwillig geführt werden. Aber man sagt, ich muss das jetzt machen. Und dann gibt es auch diejenigen, also selbst Angegriffene, das ist jetzt noch ganz schnell, selbst Angegriffene können gerne Krieg führen, weil sie sagen, wir haben Spaß daran, den anderen daran zu triezen, anstatt zu sagen, okay, komm, machen wir Frieden. Du hast dein Ziel erreicht, machen wir Frieden und dann gucken wir weiter. So, das sind die, die gerne Krieg führen. Die sonst zerstreut werden. Betet das. Und also wenn das hier heißt, bedrohe das Tier im Schilf, das geht an Gott, das geht aber auch an denjenigen, der den Psalm liest. Wir selber im Namen Jesu drohen dürfen. Aus Ägypten werden Gesandte kommen. Mohrenland wird seine Hände ausstrecken zu Gott. Das ist eine Verheißung auf das, was später passieren wird. Irgendwo in Jesaja später, bin mir gerade mehr sicher. In den 40ern ist auf alle Fälle auch das Ägypten und Assur, also Irak, Iran. Nee, also Irak, Syrien und Türkei ist dort ganz viel davon, wird mit Ägypten zusammen und Israel quasi Gottes Volk sein. Die werden alle den wahren Gott anbeten. Obwohl das die Länder sind, in denen es so richtig schlimm herging. Und deswegen auch aus Ägypten werden Gesandte kommen. Also Ägypten, der Ort, an dem Israel versklavt worden ist, wo Götzendienst hoch drei betrieben wurde, da kommen Gesandte. Und zwar Gesandte für Gott. Also für Gott, ihn zu huldigen und auch für Gott, um seine Botschaft zu geben. Aus Mohrenland wird seine Hände ausstrecken. Ne, also Mohr, ein Schwarzer, Schwarzafrika. Da habt ihr bestimmt schon dran gedacht, der Kämmerer aus Äthiopien. Die ja übrigens nach jüdischer Tradition auch mit Salomo verbandelt sind. Die Königin von Saba hat mehr mitgenommen als nur Geldschenke in den Händen. Auch im Schoß. Und sie werden die Hände ausstrecken zu Gott. Was bedeutet das? Hilf uns. Also, Anbetung, Hilfe, ich brauche dich. Ich will auf deinen Arm. Alles das, ich ergebe mich dir. Ich brauche dich. Ihr Königreiche auf Erden, singet Gottlob, singet dem Herrn. Hatten Seda. Also jetzt hier auch nochmal, Königreiche auf Erden. Kann auf Erden auch sagen, ne, die beiden im Lande, aber zu Davids Zeiten gab es noch keine zwei Königreiche. Es sei denn, er hat es geschrieben zur Zeit, als dann noch Ischboschet, der Sohn von Saul, König war. Aber ansonsten sind es tatsächlich auch die Königreiche allgemein auf der Erde. Und dann eben nochmal Lob singet Gott, Lob singet dem Herrn. Da ist zwar hier tatsächlich nicht der Name, aber es ist trotzdem klar, wer gemeint ist. Er fährt einher durch die Himmel, die von Anbeginn sind. Siehe, er lässt seine Stimme erschallen und eine gewaltige Stimme. Gott fährt. Das ist, wir haben es, bin nicht mehr sicher, in welchem Psalm es war. Ist hier leider auch nicht mit angegeben. Gott fährt ja auf Wagen der Wolken. Ne? Also er fährt auf Wolkenwagen, das gibt es auch ein schönes Lied. Auf Seele Gott zu loben ist im Fall Jesus 1 drin. Da heißt es dann, er fährt auf Wolkenwagen und Flammen sind sein Kleid. Wind fiel ich ihn tragen, zu Diensten ihm bereit. Haben wir auch an anderen Stellen noch. Gott fährt einher durch die Himmel, die von Anbeginn her sind. Und tatsächlich ist jetzt hier schön, das Wort Shamayim ist zwar auch ein Flächenplural, so nennt man das, das ist also eine Ausdehnung, also der ganze Himmel ist quasi ein Himmelstück, ein Himmelstück, ein Himmelstück, so wie Eltern, auch ein Elternteil, zwei Elternteile. So sind es die Himmel, aber auch erster Himmel, Wolken, zweiter Himmel, Sterne, dritter Himmel, Gottes Thronreich. Durch alle fährt er. Die von Anbeginn her sind. Und was ist der Anbeginn? Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Gott hat sie geschaffen, ganz am Anfang, und seitdem sind sie, seit die Erde besteht, und durch die fährt er einfach hindurch. Wie er das macht, mit Wagen, ohne Wagen, wie auch immer. Siehe, er lässt seine Stimme erschallen, eine gewaltige Stimme. Das haben wir ganz besonders beim Berg Sinai und dann später in der Offenbarung. Gottes Stimme donnert. Und es flieht alles vor seiner Stimme und muss sich niederwerfen vor seiner Stimme. Eine gewaltige Stimme. Gottes Stimme übertönt alles, auch wenn er sprechen mag wie ein leises Säuseln. Wie wir es bei Elias gehabt haben. Aber er lässt seine Stimme erschallen, dass alles erzittern muss. Alles, was seine Feinde ist, muss erzittern vor dem Gott Israels. Gebt Gott die Macht, seine Herrlichkeit über Israel und seine Macht in den Wolken. Was heißt Gott die Macht geben? Er hat doch alle Macht. Das heißt, diese Macht anerkennen, zu sagen, ich kann nichts ohne dich, wie es Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Klammer auf, aber mit Jesus ist alles möglich. Nichts ist unmöglich, denen, wer glaubt. Und was auch noch mit dazu gehört, ihm Macht zu geben, bedeutet, ich gebe ihm meine eigene Macht. Also selbst da, wo ich etwas kann, zu sagen, ich habe das nicht mehr. Also Mose hat seinen Stab niederlegen sollen. Der Stab spricht von Autorität und hat diese Autorität vor Gott niedergelegt. Und dann hat Gott gesagt, und jetzt nimmst du das Ding wieder. Und danach war es nicht mehr der Stab des Mose, danach war es der Stab Gottes. Und das zu machen, das auch, was ich gut kann, Gott zu geben und zu sagen, hier, nimm das. Und es ist ganz gleich, also es gibt ja immer wieder Leute, die meinen, weil sie nicht studiert hätten, seien sie nicht von Gott zu gebrauchen. Doch, alles, was ich gut kann, stelle ich Gott in den Dienst und werde dann ihm dienen. So wie Jakob und seine Söhne Hirten waren, eigentlich die verachtetsten überhaupt, und dann die Hirten des Pharao wurden. Also am Berufsstand hat sich nichts verändert, aber plötzlich haben sie zum Pharao gehört. Und so kann ich auf einmal meinen Berufsstand Gott zur Verfügung stellen. Das, was ich kann, das, was ich gut mache, Gott zur Verfügung stellen, Gott die Macht geben. Seine Herrlichkeit ist über Israel Herrlichkeit nochmal, das bedeutet auch der Reichtum. Nicht nur Licht, strahlendes Licht, sondern auch Reichtum. Er ist Israel, seine Macht ist in den Wolken. Bedeutet eben auch, dass Gott über allem thront. Nichts kommt über ihn rüber. Also, selbst wenn Wolken tief hängen können, das ist dann einfach bloß ein Zeichen, Gott kann uns auch nahe kommen. Aber da kommt eigentlich nichts drüber. Selbst die Flugzeuge, die hier über den Wolken fliegen, und die Raketen kommen trotzdem nicht ran. Also, auch wenn wir heute gewissermaßen drüber kämen, Gottes Herrlichkeit ist drüber. Wundersam ist Gott in seinem Heiligtum. Sein Heiligtum ist sein Tempel. Stiftshütte, Tempel zu Jerusalem, Jesus, Gemeinde, einzelner Christ, himmlischer Tempel. Alles das gehört mit dazu. In seinem Heiligtum. Er ist Israels Gott, also der Gott, zu dem alles gehört. Der Gott, der Jakob einen neuen Namen gegeben hat, der Gott, der gesagt hat, ich streite für euch. Unser Gott wird für uns streiten. Ganz wichtig ist übrigens bei Nehemia auch nochmal ganz wichtig. Er wird dem Volke Macht und Kraft geben. Also, ne, wir haben ihm Macht gegeben und dann gibt er uns Macht und Kraft zurück. Da, wo wir sagen, wir können ohne dich nichts, ich hab zwar etwas, das ich kann, aber das gebe ich dir. Und dann gibt Gott es zurück und zwar besser. Eben noch einmal, wie Mose seinen Stab hingelegt hat und dann, als er ihn zurückbekommt, wie es dann der Stab Gottes war. Gelobt sei Gott. Wäre das jetzt, gelobt sei der Herr, wäre das Halleluja. Noch einmal, Gott wird dafür gelobt, wer er ist. Das machen wir jetzt auch gleich noch. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns hindurchführst durch dein Wort und dass wir heute wieder ganz besonders merken können, was du uns alles getan hast, was du uns tun willst. Und wenn wir diesen Psalm nochmal durchgehen, dass wir nochmal genauer sehen, wie du schon früher Israel geholfen hast, wie du uns auch heute helfen willst, durch die Kraft deines heiligen Namens. Hilf du uns jetzt auch dabei, das neu zu erkennen. Amen.